Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Männer und Frauen meine ich damit.
Ach so, alles klar, ja.
Willkommen bei einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Hallo.
Heute im Studio ist mein Freund Raoul auch dabei.
Ah, Stefan, hallo. Lange nicht gesehen.
Ja, stimmt. Okay, heute bringe ich mal ein etwas außergewöhnliches Thema mit. Und doch, es ist wirklich außergewöhnlich. Und zwar das Konzeptalbum. Ich bin großer Fan von Konzeptalben. Ich denke, es hat für mich wir sprechen über ein Musikformat. Ein Album und in diesem Album gibt es zwischen den Titeln einen ganz klaren thematischen Zusammenhang.
Tolles Thema. Ich bin ganz neidisch, hätte ich gern gemacht. Super, klasse,
und
tolles
viele
Thema.
Leute denken sofort an Pink Floyd. Wir werden auch heute über Pink Floyd sprechen. Aber wir gehen doch, das Konzeptalbum hat sehr, sehr früh angefangen.
Genau. Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder überraschen.
Genau.
Und vielleicht werden sie neugierig auf Sachen, die sie noch nicht kennen. Und dein Einstieg, wir haben ja eine Vorbesprechung gemacht. Eine Redaktionskonferenz.
Genau, wir kommen gerade halt raus.
Als du mir sagtest, nee, ich fange mit einem ganz alten, anderen Album an, dann dachte ich dann, ich weiß schon welches. Nein, das ist es auch nicht. Womit du jetzt um die Ecke kommst, damit würde keiner rechnen, der an den Begriff Konzeptalbum
denkt. Genau, ich wusste es auch nicht. Ne? Ich habe jetzt für die Vorbereitung dieser Sendung mal ein bisschen recherchiert. Und in der Tat ist Frank Sinatra der Erfinder des Konzeptalbums.
Wahnsinn, hätte ich nie gedacht, wusste ich nicht.
Und gibt, glaube ich, sein erstes Album, The Voice of Frank Sinatra oder so, aus dem Ende der 40er Jahren, gilt als das erste Konzeptalbum überhaupt.
Wann ist denn ein Album ein Konzeptalbum dann?
Wenn es, wie ich gesagt habe, wenn es so irgendwie einen thematischen Zusammenhang gibt zwischen den Titeln.
Mhm.
Na, es kann, oft ist sie so später geworden, dass man eine Geschichte erzählt, muss aber nicht immer sein. Ne? Die Alben von Frank Sinatra erzählen nicht immer eine Geschichte. Wir gehen jetzt direkt in das Jahr 1955, das ist ein ganz schwieriges Jahr für Frank Sinatra. Das ist ein bisschen ein Bruch in seiner musikalischen Karriere, der war sehr erfolgreich davor, wird später wieder super erfolgreich. Aber der hängt ein bisschen jetzt zwischen den Seilen und ein bisschen Midlife-Crisis. Schwere Zeit für ihn, hat gerade sich von Eva Gardner getrennt.
Ja, eine der Hollywood-Göttinnen. Genau. Ne?
Und beiden waren, waren furchtbar auch eifersüchtig aufeinander und die Beziehung ist, glaube ich, nach 7 Monaten oder so schon zu Ende gegangen und das hat der Frank Sinatra schwer verkraftet.
Mhm.
Und dann kam dieses Album, sehr berühmte Album in The Wee Small Horrors. Ganz wirklich ein Klassiker. Also ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Album besitzen. Ist auch ein tolles Album, das war alles vorher unklar. Und im Gegensatz vielleicht zu dem, was man nächstes, ein sehr dunkles Album über die Themen. Also da verarbeitet Frank Sinatra sehr viel. Und das ist das Thema von dem, als Konzeptalbum geht es um, und natürlich geht es um Liebe, es geht um Einsamkeit, es geht um Depression, Alkohol und es gibt in diesem Album gibt es Songs wie Glad to be unhappy. Also wenn man die Texte liest, das ist ein Alles andere ist manchmal die Musik, wenn man die Musik hört, denkt man, das ist ganz leicht, das ist ganz schön, aber wenn man in die Text reinschaut, mhm. Ist das ein relativ dunkles Album eigentlich.
Auch eine Art, ganz bekanntes Cover auch, ne? Ein genau. gezeichneter Frank Sinatra. A Wee Small Hours,
was ist das?
ja.
Also Wee ist in der Tat, also Wee Small Hours, das sind, und es gibt auch einen Titel von diesem Album, ist In the Wee Small Hours of the Morning. Und das sind eigentlich die Frühstunde, das ist also ganz, also wee ist ein anderes Wort für small eigentlich, also ganz mini kleine Stunden. Und das sind da in diesem einen Song, was auch vom Text ganz toll ist, da spricht er über die Frau, die nicht gerade im Bett neben ihm liegt und die er gerade vermisst. Und das ist der Moment, wo er merkt, na, wie tief seine Einsamkeit ist. Aber ich habe mich eigentlich einen Song aus diesem Album ausgesucht, ein ganz besonderer Song, die Farbe von diesem Album und die Stimmung von diesem Album richtig gut wiedergibt. Und die heißt What is this thing called love? Und das ist ganz interessant, weil klar, das geht um das Thema Liebe und was Liebe ist, wie schmerzhaft es sein kann. Aber ganz interessant ist, am Ende des Liedes dreht er sich wirklich zu Gott und spricht von dem Lord und fragt Gott, was ist Love und warum ist das überhaupt, warum gibt es sowas überhaupt, sowas Schlimmes eigentlich. Und das ist sehr spannend.
Darf ich eine Plattitüde reinbringen? Ich dachte zunächst an What is Love von Dr. Alban. What is love?
Ja, yeah, kenn ich auch aus meinen. Oh Gott, ich war ein großer Fan von diesem Lied eigentlich in den Discos. Ja. Das geht hier auch genau. Das ist ein sehr schönes Lied und ich würde sagen, da hören wir rein.
Ja, spannend.
Und bisschen vielleicht. Oh, tolle Start. Also.
Ich mache die Augen zu und bin im Jahr 1955.
Wahnsinn.
What is this thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? And why should it make?
Also ganz unglaublich, wie er seine Stimme dann auch dann wirken lässt. Also ich bin ganz toll, wirklich ganz tolles Album und in der Tat ein fantastisches Konzeptalbum, muss man sagen.
Eins seiner Meisterwerke, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, aus einer Zeit entstanden, wie oft, wo er eigentlich tiefe Verzweiflung gelebt hat. Genau. Ich hoffe, jetzt ist es natürlich sehr schwierig, nach diesem Start dann weiterzumachen, aber zum Glück gab es in den 60er Jahren nochmal großartige Band, die auch 1967 ein ganz fantastisches Konzeptalbum rausgebracht hat, nämlich
Stefan, hör auf, du bist kein Beatles-Fan, ich weiß es.
Danke, dass du das Thema jetzt übernimmst.
Ja. Wir reden von Sgt. Pepper. Sgt. Pepper gilt in der aktuellen modernen Zeitrechnung der Rockmusik als das erste Konzeptalbum, gilt als eines der besten Alben von den Beatles überhaupt, der 60er überhaupt, der Rockmusik überhaupt. Der Gag daran ist, es ist gar kein Konzeptalbum. So einfach. In den ersten zwei Songs wird eine Story erzählt, auch mit künstlichem Publikum, applaudierendem Publikum. Das ist ein Gelächter. Ich meine, nein, das ist der falsche Knopf. Guck nochmal. Nein, das ist auch der falsche Knopf. Das war der richtige Knopf. Und
das können wir auch.
Es ist, genau. Und es ist aber kein Konzeptalbum. Es wird keine Story erzählt. Es wird kein bestimmter Aspekt des Lebens weiterverfolgt. Aber das Album ist aus vielen anderen Gründen extrem wichtig für die Entwicklung der Rockmusik gewesen. Wird heute noch hoch gelobt. Und ist natürlich ganz, ganz wichtig. Es ist nicht mein Lieblingsalbum der Beatles, aber es ist natürlich ein extrem wichtiges und eine gute Plattensammlung sollte dieses Album stehen, ganz klar. Insofern, Thema Konzeptalbum, muss man darüber reden, haben wir jetzt gemacht, aber es ist kein echtes Konzeptalbum.
That's genau, aber the message. Wird immer trotzdem so vorgestellt und teilweise ja, angesprochen. Genau. Mhm. Okay, wir gehen jetzt von England nach Frankreich, von dem Jahr 67 zum Jahr 1971 und zu meinem...
Spannend, ja. Ich glaube, das ist mein Lieblingsalbum jetzt, was du jetzt hier
ja, in der Sendung vorstellst. Ja, das ist ein super Album, ist auch mein Lieblingsfranzösischen Künstler, nämlich Serge Gainsbourg. Und Serge Gainsbourg hatte sich von Brigitte Bardot getrennt. War aber schon unterwegs mit seiner neuen Muse, nämlich Jane Birkin. Und
der hat es sich gut gehen lassen, ne?
Der hat, ja, auf jeden Fall.
Er war keine Schönheit vor dem Herrn.
Aber der hatte noch tolle Frauen dabei gehabt.
Ja. Also, der Charakter, auf die inneren Werte kommt es genau. an. Das macht mir Hoffnung.
Genau. Und dieses Album heißt, das Konzeptalbum heißt Histoire de Melody Nelson. Das ist natürlich eine Geschichte, die heutzutage sehr schwierig ist. Es wäre sehr schwierig, diese Geschichte zu bringen. Letztlich eine Liebesgeschichte zwischen einem älteren Herr und einem 15-jährigen Mädchen. Gespielt von Jane Birkin. Aber auch musikalisch, da muss man dazu sagen, die Musik hat Serge Gainsbourg gar nicht gemacht, sondern Jean-Claude Vanier hat die Musik erstmal komponiert, aufgenommen. Und dann hat Serge Gainsbourg diese Tracks bekommen und hat sich einen Text überlegt. Hat unglaublich lange gedauert. Und dieses Album war ein komplettes Flop. Hm. Also das Album hat sich überhaupt nicht verkauft. Erstmal.
Jean-Claude Vanier, wer ist das? Muss man den kennen?
Ja, eigentlich schon. Das ist ein ganz großer Filmmusikkomponist in Frankreich. Also der macht sehr viel, macht immer noch sehr viel Filmmusik gemacht und also in Frankreich ist er groß, also mit den großen auch Filmmacher eigentlich gearbeitet.
Der John Williams der französischen
sozusagen, ja, vielleicht nicht so groß, aber auch ja, durchaus mit diesem Album und anderer Musik schon sehr besonders. Also, und ich würde ganz gerne in dem Stück Melody, das ist der erste Stück von dieser Platte, Histoire de Melody Nelson. Unglaublicher Sound, Bass, für die Bassliebhaber ist das beste Album. Wie gesagt, ein Flop zuerst und dieses Album ist nachträglich zum Kultalbum geworden, hat sehr viele Künstler beeinflusst und inspiriert. Portishead gehört dazu, aber auch Beck. Beck hat auch in einem bestimmten Album Sea Change gesampelt von diesem Album.
Ah, also, das wusste ich gar nicht.
Also Beck und Gainsbourg hat mit diesem Album und diese Musik, die eigentlich gar nicht von Gainsbourg kommt, das wissen wenige, eigentlich Jean-Claude Vanier hat viel mehr beigetragen eigentlich für diesen nachträglichen Erfolg. Und wir hören ja, wie gesagt, in dem Stück Melody.
Das Album ist auch gar nicht so lang, ne? Das ist relativ kurz.
Das ist ein sehr kurzes Album. Also ich glaube 30 Minuten mal. Ja.
Und die haben lang dran gearbeitet, ne?
Ja, beziehungsweise Gainsbourg hat ja ewig gebraucht, um
die Texte
den Text fertig zu kriegen.
Okay.
Okay.
Ja. Enjoy. Na, der Bass. Ein Grund, wieder eine Zeitmaschine zu erfinden und zurückzukehren.
Auf jeden Fall.
Die 70er ist dieser Bass.
Der Bass spielt ja wirklich der Lied, ne? Es ist wirklich ein bassgetriebenes Song.
Les ailes de la Rolle s'effleuraient des pylônes. Quand, mettant malgré moi égaré,
Liebe für ein Serbien-Album.
Ja, ja. Nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé.
Irre, toll. In welchem Jahr waren wir jetzt?
71.
Ja, ganz 71. Irre, ganz toll. Was für ein seltsamer Sound. Das könnte ja fast schon auf dem Sonic Youth Album sein.
Ja,
ne?
Das ist wirklich also, so avantgardistisch, ja. So Wahnsinn eigentlich. Ne?
Lohnt sich auf jeden Fall als Platte, ne?
Ja.
Ein Muss eigentlich als Platte.
Wirklich, auch ein tolle Cover mit ja. Jan Birkin, mit nacktem Oberkörper, die aber auch... vor den Brüsten eine Puppe hält, also man sieht nicht so viel von ihren
ja, ich weiß. Okay.
Körperteilen, sag ich mal. Aber auch schöne Farben und die Stimmung und Gainsbourg bringt mit dem Text schon, das ist schon mal ein Vorzeichen. Das ist ein der ersten Alben, wo er anfängt zu sprechen, nicht mehr zu singen. Mhm. Und danach hat er nur noch großartige Platten gemacht.
Ja, ja. Hinkt der Vergleich etwas, wenn man sagt, das ist das französische Sgt. Pepper?
Nicht wirklich. Also es ist sehr schwer, Gainsbourg mit den Beatles zu vergleichen. Weil
aber die Bedeutung dieses Albums?
Nee, dieses Album nicht. Ist absolut, ist immer noch sehr underground. Also okay. Es gibt Leute, die sich mit der Musik besonders auskennen, werden dieses Album kennen. Viele Franzosen kennen von Gainsbourg dieses Album überhaupt nicht.
Ach.
Na. Ah, also das okay. ist, ich würde sogar behaupten, der ist international wahrscheinlich mehr geschätzt als in Frankreich selber. Oh. Und weil man kennt eher die Zeit von Gainsbourg, so hat man Gainsbourg in den 80er Jahren genannt, wo er sehr, sehr viel provoziert hat und andere Lieder gemacht hat. Und der ist auch zu einer sehr mediatisierten Figur geworden. Das heißt, die Alben aus den Zeiten, der hat ja die Marseillaise als
Reggae-Version
gemacht, hat von Edith Piaf ein Stück gecovert. Fantastische Cover, aber auch sehr war ein bisschen skandalös in der Zeit. Und dafür ist er eher bekannt. Auch tolle Stücke, aber für dieses Album ist er gar nicht so bekannt. Und vor allem, weil die Musik auch gar nicht von ihm kam. Ne, wenn man
ich glaube, man darf an dieser Stelle erwähnen, dass auf unserem YouTube-Kanal du darüber eine tolle Sendung gemacht
gibt's,
hast.
Ne? Gibt es auf jeden Fall. Ja. Eine sehr schöne Sendung. Und genau, wenn wir bleiben in den 70er Jahren und kommen jetzt auf Pink Floyd. Wir können nicht über Pink Floyd sprechen, wenn wir
über Konzeptalben.
Genau, wir können nicht über Pink Floyd sprechen, wenn es um Konzeptalben geht. Die große Band, also Roger Waters, hat das eingeführt mit der Band und zwar traumhaft. Also drei Konzeptalben sind nennenswert. Das erste ist das meistens verkaufte Album aller Zeit, The Dark Side of the Moon. Dann ein zweites Konzeptalbum war Wish You Were Here, ein Album, was direkt nach seiner Release gar nicht so gut angekommen ist, aber nachträglich extrem hoch gelobt wurde. Und als letzte das am meisten verkaufte Doppelalbum der Musikgeschichte The Wall.
Ah, das erfolgreichste Doppelalbum, das wusste ich
also, nicht. Also, ja, meist verkauft.
Wie sollte man eine Sendung über Doppelalben machen?
Das wäre, ja, auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Und also jetzt kommen wir Konzeptalbum, thematische Zusammenhang zu dem Titel. Hier ist es ganz klar, das ist eine ganz klare Geschichte, geschrieben von Roger Waters. Also, man kann sagen, also Pink Floyd wäre nicht Pink Floyd gewesen ohne Roger Waters. Mhm. Der hat die Band.
Obwohl er nur Bassist, der Bassspieler
ja,
war.
Genau. Na, aber die ganze Gedanken, das hat er, also es ist alles durch seinen Kopf gegangen und unglaublich modern auch für die Zeit, sehr innovativ. Und es gab bei der Begründung von Pink Floyd gab es auch ein anderes Mitglied, das ist der Syd Barrett, der aber aus psychischen Problemen relativ schnell aus der Band dann also der Band verlassen hat. Und aber der hat irgendwie eine ganz interessante Verbindung zu Roger Waters. Und Roger Waters, in den drei Alben, die ich gerade genannt habe, gibt es einen ganz klaren Bezug zu Syd Barrett. Und Syd Barrett hat sogar, glaube ich, man kennt diese unglaublichen Videos von The Wall. Und das ist das Interessante. Ne? Ein Konzeptalbum ist ja nicht nur Musik, das ist eine Inszenierung, unglaubliches Konzert von Pink Floyd, diese Video. Und da spielt der Syd Barrett eigentlich die Rolle von Pink. Pink ist der Name von dem Jungen. Ne? The Wall ist die Geschichte von einem Jungen, der mit der Zeit sich immer mehr so eine Wand um sich baut und da bearbeitet Roger Waters seine eigene Kindheit auch und Zeit. Also ganz spannende autobiografische Bezug
auch. Die Kriegserlebnisse seines Vaters, ne? Die werden auch verarbeitet.
Genau.
Zweiter Weltkrieg.
Auch seine Erfahrung in der Schule mit sehr konservativen Lehrern. Und das Ganze ist musikalisch wirklich traumhaft umgesetzt worden. Also ich höre nicht jeden Tag Pink Floyd oder Pink Floyd, aber Pink Floyd ist einfach eine super Band gewesen, das muss man schon sagen. Und dann machen wir jetzt einen Riesensprung. Es ist gar nicht mehr so einfach, Konzeptalben nach Pink Floyd zu finden. Gab es ja wie immer wieder, aber ich konzentriere mich wirklich auf besonderen Alben. Und es geht hier, wir gehen jetzt in das Jahr 2002, also 30 Jahre später fast.
Ja.
Na, wobei The Wall war 79, also ich würde sagen, wir sind 23 Jahre später mit einer Band, die man erstmal gar nicht mit Konzeptalben verbindet. Das ist Queens of the Stone Age.
Jetzt bin ich aber baff. Ja.
Und der Platte, das wissen auch noch wenige, die Platte Songs for the Deaf, also die meiner Meinung nach die absolute beste
Album,
Platte.
Oder?
Ja. Fantastische Platte, fantastische Zusammenarbeit mit einerseits Mark Lanegan als Sänger und natürlich Dave Grohl als Schlagzeuger. Gibt diese Farbe, diese Platte eine unglaubliche
Kopf
Note.
Kopf der Foo Fighters und ehemaliger Drummer bei Nirvana.
Genau.
Nur für die anderen.
Genau, und Dave Grohl, genau. Und da hören wir in ein sehr berühmtes Stück von dieser Platte, nämlich No One Knows. Da ist Mark Lanegan nicht zu hören, aber auch sehr interessante Drum, also die Band spielt präzise. Das sind Sachen, die ich vorher noch nie gehört hatte und ich bin immer noch hin und weg, wenn ich diese Platte höre.
Es geht um, welche Rahmenhandlung haben wir?
Wir sprechen und es gibt für die Leute, die die Platte kennen, man hört immer wieder Szene aus dem Auto, wo Radio laufen, Spanisch. Ne? Das heißt, wir sind natürlich irgendwo in Los Angeles, Kalifornien. Und das geht eigentlich um eine Autofahrt durch die Mojave-Wüste. Man nennt auch diese Musikrichtung Desert Rock. Und wir hören ein Stück, wie gesagt, No One Knows. Der Start kennt dann eigentlich jeder.
Ja, klar.
Dave Grohl ist...
Herrlich.
Unglaublich, wirklich, wirklich ganz tolles Stück und wirklich tolles Album einfach.
Kann man kurz erwähnen an einer Stelle, wir beide sind auch große Fans der Vorgängerband.
Kaius.
Eine der spannendsten Bands meiner Ansicht nach der 90er, die aber sowas wie Stoner Rock.
Noch
much more heavier than that. Also richtig drängend mit einem anderen Sänger.
John Garcia,
genau. Ja, aber auch wäre auch eine eigene Sendung mal wert.
Ja,
ne?
Müssen wir mal, genau.
Das kennt Kaius, leider auch keiner mehr, aber ganz, ganz groß, ja, damals.
Ganz toll, also bin auch absolute Fan auf jeden Fall. Genau, und jetzt ist die Frage, ja, Konzeptalbum, also ne, die ein fast verlorenes Format.
Ich würde jetzt denken, mit dem neuen Jahrhundert ist dieses die Konzeptalbum-Idee tot.
Dachte ich, aber auch wenn man, das ist ein Konzept, wir haben ja angefangen mit Frank Sinatra und gesehen, okay, das war keine Konzeptalbum im Sinne von Pink Floyd, wo man eine ganze Geschichte erzählt, sondern thematische Zusammenhang zwischen den Titeln eines Albums. Und in der Tat gibt es da auch jetzt die Tendenz von bestimmten Künstlern, so eine Art autobiografische Auseinandersetzung, die dann thematisch schon ein exzellentes Beispiel ist, die Platte Jem von Brittany Howard, die Sängerin von den Alabama Shakes. Tolle, wirklich eine tolle Band, tolle Frau, in der ich absolut verliebt bin.
Ganz, ganz, ganz großartige Bands, die bisher leider nur zwei Alben gemacht haben.
Genau, zwei große Alben, genau. Ja. Und die sind jetzt auf, die machen erstmal Pause. Die Brittany Howard macht erstmal Solo und hat jetzt die Platte Jam, die eigentlich, wo sie ihre Kindheit verarbeitet, speziell ihre Beziehung zu ihrer Schwester Jem, die dann gestorben ist, relativ früh, ihre ältere Schwester. Und wir hören in ein besonderes Stück, den ich jetzt noch suchen muss.
Übrigens auch, ich kann das kurz überbrücken, auch dazu findet man eine YouTube-Folge, ne? Von dir.
Auf jeden Fall, genau. Und wir hören in dem Stück, fantastisch, also das ist wirklich das Besondere. Diese Platte ist, man kennt Alben zum Beispiel von Bands, wo durchgängig ein besonderer Stil, besonderer Genre vertreten ist. In diesem Album, es geht thematisch um ihre Schwester, aber es sind sehr viele Musikstilen in dieser Platte. Und wir hören in Stay High, also ein fantastischer Song, finde ich. Auch ein ganz schönes Video dazu. Ganz schwer für mich, dieses Lied zu unterbrechen. Einfach ein fantastisches Stück und fantastische Sängerin. Ja. Und wenn man sich mit der Platte auseinandersetzt, das ist ein sehr schönes, sehr schönes Ergebnis. Also nicht so plakativ, sehr, sehr fein. Ein tolles Album, kann ich nur empfehlen.
Also als ich Alabama Shakes kennengelernt habe vor ein paar Jahren und mich sofort in sie hineinverliebt habe, ging ich erstmal davon aus, dass das ein Mann ist, der da singt, muss ich gestehen.
Ja, genau. Ne? Ich traue mir davon, sie mal live zu sehen. Mhm. Die sind sehr viel, also früher auch, jetzt die Alabama Shakes nicht mehr, aber die waren sehr viel in Amerika unterwegs und sind in Europa gar nicht so bekannt, leider. Genau, aber damit ja, kommen wir jetzt zu Ende dieser ganz tolle
Folge. Ich hab noch was. Ja.
Kommst du mit einer Auffälligkeit
der Woche? Ja, mit einer Auffälligkeit der Woche. Wir produzieren ja immer ein bisschen vor. Zum jetzigen Zeitpunkt ist großer Aufruhr. Jetziger Zeitpunkt ist Februar 2022.
Karneval.
Erfasst. Aus Gründen, die ich hier nicht weiter ausführen will, haben zwei meiner großen Heroen der 70er, nämlich Joni Mitchell und Neil Young, ihre Musik von Spotify runtergenommen. Das Ganze hat tatsächlich mit dem Medium zu tun, was wir auch gerade machen, nämlich mit einem Podcast. Ich glaube, der Podcaster heißt Joe Rogan. Einer, wenn nicht sogar der erfolgreichste Podcaster auf Spotify mit weltweit 16 Millionen Hörern, der sich in seinen Sendungen geistiges Eigentum angeeignet oder geäußert hat, was mehr oder minder den Querdenkern zuzurechnen ist.
Okay.
Richtung Corona und Co. Ich will das jetzt nicht hier weiter verdichten. Joe Rogan hat sich dann auch entschuldigt oder distanziert, unter anderem, weil er auch großer Neil Young-Fan ist. Fakt ist, zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme hier findet man Joni Mitchell und Neil Young nur leider sehr, sehr übersichtlich auf Spotify. Was mir insbesondere wehtut, weil ich eine Playlist vor einiger Zeit gebastelt habe, die man unter dem Kopf was mit Rock und Vinyl Playlists finden kann. Die ganzen Singer-Songwriter der 70er sind da angehäuft und ich warne alle vor, unsere Playlists sind immer extrem lang. Also extrem lang heißt, man kann sie eine Woche durchhören, ohne dass man unterbrochen wird. Leicht übertrieben, aber so ungefähr. Und diese Playlist heißt Joni and Her Glorious Friends. Und da kann man alles finden zum Thema Singer-Songwriter der 70er.
Sehr schön.
Leider Gottes im Moment etwas wenig von Joni und von Neil drauf, aber wer Lust und Bock hat, sich da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen.
Playlist genau, ich meine, das ist auch ein Signal, auch vielleicht an Spotify. Klar, das ist jetzt erstmal ein anderer Grund, aber es gibt auch immer wieder auch Künstler, die sagen, Mann, wir sehen, wie viel Geld Spotify macht mit Musik und wir sind diejenigen, die Musik machen und kriegen einen Bruchteil davon. Es gibt immer mehr Kritiken und ich glaube schon, dass es irgendwann auch da zu einem Wechsel kommen wird. Es gibt auch schon Alternativen, ne, zu Spotify und Künstler, die sagen, okay, mit Spotify wollen wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Das kommt langsam.
Das kann gut sein, das kann gut sein. Ich kann dazu nur noch sagen, wenn uns jemand fragt, wieso macht ihr was zu Spotify?
Ah, ja,
das heißt
stimmt.
Doch was mit Rock und Vinyl.
Ja.
Das ist durchaus richtig, aber wir sind beide der Auffassung, dass es geht um den Inhalt und nicht zwingend das Medium. Vinyl ist ein tolles Medium, aber ich kann Vinyl nicht überall hinnehmen und ich brauche tagtäglich meine Musik.
Ja.
Und dafür sind digitale Medien und Streamingdienste ganz ideal. Ich lebe mit dem Besten von beiden Welten.
Genau, ich denke, diese Podcasts werden auch wenig Leute auf Vinyl dann hören.
Sehr gut, Punkt für dich.
Alles
das
klar.
Das war meine Auffälligkeit der Woche.
Ja, vielen Dank, Raoul. Ein bisschen traurige Nachricht, aber auch wichtig. Man kann ja da ein bisschen mal darüber nachdenken. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, gute Nacht, wenn ihr auch kurz vorm Schlafen seid. Bis zum nächsten Mal.
Oder guten Morgen, wenn ihr gerade aufsteht.
Oh ja. Mhm. Ciao, ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.